Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok.
Hier, das bin ich, hallo. Ich grüße dich und freue mich, dass du dabei bist. Kennst du eigentlich noch das Sommer- und Urlaubsspiel »Ich packe meinen Koffer«? Jede Mitspielerin und jeder Mitspieler muss dann ja immer einen weiteren Gegenstand sagen, der mit in den Koffer soll. Und alle müssen immer alle Gegenstände in der richtigen Reihenfolge wiederholen. Und das dauert ja nicht lange, dann geht das ja immer ins reinste Chaos über und der Koffer quillt über von Gegenständen, die da gar nicht reingehören oder nicht in der richtigen Reihenfolge. Ich fand das immer sehr lustig als Kind, aber auch als Erwachsener. Solltest du also bald mal wieder eine längere Autofahrt machen, und das könnte jetzt in der Urlaubszeit ja der Fall sein, ein richtig schönes Spiel, um sich die Zeit zu vertreiben. Und es ist übrigens auch egal, ob wie alt man ist, ne? Das kann man mit Kindern spielen, aber das kann man natürlich genauso unter uns Erwachsenen spielen. Das macht einfach Spaß. Übrigens, kleine Frage am Rande, wenn es darum geht, mit dem Auto eine längere Fahrt zu machen, ich sag mal so irgendwie, keine Ahnung, ab 3 Stunden, bis man fährt tatsächlich gemeinsam in den Urlaub. Bist du eher so der Typ McDonald's oder Raststätte, um einen Kaffee zu ziehen oder um was zu snacken zu bekommen? Oder bist du eher der Typ Lunchkorb und es befindet sich eigentlich immer alles im Auto, was man sich nur wünschen kann? Also Kaffee und Schnitten oder Stullen oder Bämmen, je nachdem, wo man herkommt. Obst, Süßigkeiten, selbstgemachter Kuchen, keine Ahnung, was alles in den Lunchkorb reinkommt. Ich kann sagen, bin definitiv Typ Selbstversorger. Ich liebe es tatsächlich, den Proviant zu packen. Also das Packen an sich, das bereitet mir schon Freude, also diese Vorbereitung zu machen. Und dann im Auto loszufahren und ich glaube nach 10 Minuten sofort anzufangen, irgendwie Kaffee zu trinken, dann was zu essen. Ich finde das so gemütlich. Ich mache das auch alleine. Also ich mache es natürlich, wenn man gemeinsam irgendwie fährt, aber ich mache das tatsächlich auch für mich alleine. Ich finde es super. Wie komme ich jetzt auf dieses Thema in meinem Podcast? Ich gebe zu, es ist eine ungewöhnliche Verbindung. Naja, ich habe mich, ist gar nicht so lange her, auf den Weg gemacht an den Niederrhein. Und von Hamburg ist es richtig weit entfernt. Aber ich hatte einen so guten Grund, diese Strecke zu fahren und diese Strecke vor allen Dingen mit Freude zu fahren. Darüber möchte ich heute berichten. Ich hatte mir nämlich für dieses Jahr vorgenommen, 4 wirklich großartige Menschen zu treffen, um sie zu interviewen. Und wenn du aufmerksam meinen Podcast hörst, dann weißt du vielleicht auch noch, mit wem es losgeht. Das war Professor Volker Busch. Das war eine der ersten Folgen in diesem Jahr. Mit ihm habe ich sozusagen das Podcast-Jahr eröffnet und da habe ich mir schon richtig drüber gefreut, dass er Zeit und Lust hatte, mit mir das Gespräch zu führen. Das hatten wir auch lange, lange geplant. Das war der erste Gast. Gast 4 wird noch nicht verraten, weil es auch noch gar nicht sicher ist, ob es mir gelingen wird, diese Frau oder diesen Mann tatsächlich zu treffen und zu interviewen. Und Gast 2 und 3, die leben also am Niederrhein. Und die sind sogar verheiratet miteinander. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie kennst, beziehungsweise ihren Podcast kennst. Der ist der erfolgreichste Psycho-Podcast im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, es liegt wirklich an ihrer Nahbarkeit und an ihrer Sympathie. Franka und Christian strahlen eine Offenheit und eine Herzlichkeit aus, die wirklich ansteckend ist. Und voilà, jetzt kennst du schon meine beiden Podcast-Gäste für diese Episode. Die psychologische Psychotherapeutin Franka Cerutti mit ihrem Ehemann und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Christian Weiß. Und gemeinsam produzieren und machen sie seit vielen, vielen Ausgaben den wunderbaren Podcast Psychologie to go. Also, und daraus ist dann vieles entstanden. Daraus ist dann ein Buch entstanden, mittlerweile Spiegel-Bestseller. Daraus ist eine kleine Tournee entstanden. Dazu aber später mehr. So, was hat das jetzt aber wiederum mit dem Thema, ich packe meinen Koffer zu tun, Urlaub, Autofahren und so weiter? Naja, wir haben uns eben nicht in einem Podcast-Studio oder in einem Büro oder irgendwie zu Hause getroffen. Wir haben uns, das war wirklich toll, 30 Meter vom Rhein entfernt, an den Rand eines Feldes gesetzt und haben das Interview in einem Wohnmobil geführt. Das war Premiere für mich, es war aber auch Premiere für Franka und Christian. Und es dauert nicht mehr lange, dann machen die beiden sich mit diesem Wohnmobil auf die Reise. Wohin und wie lange, das verraten sie selber gleich. Und du wirst es gleich hören, ich war wirklich so überrascht über ihre Pläne, Das hatte ich niemals vermutet und in dem Moment war ich tatsächlich ein bisschen überfordert und ein bisschen sprachlos, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Es folgt jetzt also ein Gespräch, das mir große Freude bereitet hat und ich finde, es ist auch wirklich schön geworden, weil wir so viel Spaß dabei gehabt haben und weil wir auch viel gelacht haben. Und genau deswegen entsteht vielleicht auch wieder einmal der Anstein, das Gespräch entwickelt sich doch wirklich aus sich selber heraus und wirkt ganz zufällig. Ja, so mag es wirken, so ist es aber nicht. Ich war wirklich gut vorbereitet, wusste sehr genau, in welcher Abfolge wir über welche Themen sprechen werden. Und zwar so, dass wir von einem Thema ganz harmonisch zum anderen Thema sliden, dass man die Übergänge quasi gar nicht so richtig bewusst wahrnimmt. Du kannst also mit mir jetzt ins Wohnmobil einsteigen und zwei wunderbare PodcasterInnen kennenlernen und über ihren Weg zum Erfolg einiges Unterhaltsames, Lustiges und auch Trauriges erfahren. Und wenn es dir gelingt, dann rutsch doch auch immer mal wieder auf die Metaebene und beobachte meine Fragenstruktur. Wie reihen sich die Themen aneinander an? Wie schaffe ich da Übergänge? Wie reagiere ich auf Fragen, die mich vielleicht selber auch überraschten? Also die Antworten, die mich dann auch selber überraschen. Und ist es am Ende überhaupt ein Interview oder sind wir nicht schon mitten im Gespräch? Diese Fragen kannst du dir sozusagen stellen, wenn du immer mal switchen möchtest von Inhalt und Metaebene. Also, ich packe meinen Koffer und nehme mit Franka Cerutti und Christian Weiß.
Franka und Christian, wir sitzen hier in einer ungewöhnlichen Podcast-Location, selbst für euch. Wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal beschreiben, wo wir sitzen und wie das um uns herum aussieht?
Ja, das können wir gerne machen. Das ist für uns tatsächlich auch ungewöhnlich. Wir sitzen in unserem Campervan. Wir sind jetzt einfach mal mit dir rausgefahren, ungefähr von unserer Haustür 800 Meter entfernt. Wir sitzen eigentlich mitten im Feld, kann man sagen, ne? Mitten im Roggenfeld.
Und wie ist dieser Campervan, wie sieht der aus, Christian? Was ist das für ein Campervan? Wo sitzen wir hier?
Also, wenn ich das sagen darf, das ist ein Ventura, ein ganz schöner neuer Campervan, ein Kastenwagen, 6 Meter lang und wundervoll ausgebaut. Wir sitzen gerade in der, weiß nicht, wie man das nennt, Küche.
Also ich sitze im Wohnzimmer. Ja. Oder im Esszimmer. Eigentlich sitze ich im Esszimmer.
Zusammen uns gegenüber an dem Tisch, den es gibt, haben tatsächlich ein Getränk vor uns. Der Wind des Niederrhein weht uns durchs Auto und um die Nase.
Es ist tatsächlich einfach unbeschreiblich romantisch, kann man das fast sagen. Es ist so ein bisschen wie so eine Rama-Werbung. Also es ist ein Feld, wo die Sonne richtig drauf strahlt. Es ist ein ganz schöner Tag heute und ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal an einem so schönen Ort gepodcastet habe. Das ist eine Premiere für euch auch heute, oder?
Ja, das stimmt. Also wir haben gedacht, das wird ja in Zukunft unser Arbeitsplatz sein. Wir stehen ja unmittelbar vor Beginn unserer Reise. Und dann haben wir gedacht, dann können wir das direkt mal erproben, ob sich das hier als Arbeitsplatz genauso gut anbietet, wie wir das gehofft haben.
Über die Reise reden wir noch, aber vielleicht vorab, damit man eine Idee davon hat, das ist jetzt keine Urlaubsreise, oder?
Nee, wir wollen wirklich länger unterwegs sein.
Und wir wollen auch was arbeiten, wenn man so will. Also nicht, dass es nicht auch einen gewissen Urlaubscharakter hätte, das erhoffen wir uns durchaus. Aber wir wollen einen Podcast machen, während wir unterwegs sind.
Und wir reden jetzt nicht über 2 Wochen oder 3 Wochen, sondern ich glaube, das Ende ist sogar ungewiss. Ihr wisst noch gar nicht genau, wann ihr wieder kommt,
mindestens
oder?
Ein Jahr haben wir uns genommen.
Oh, was? Ja. Ihr seid ein Jahr unterwegs?
Also mindestens. Wenn es gut läuft, ja.
Ach, krass. Ja. Mit was für einem Gefühl sitzt ihr jetzt hier drin, wenn ihr daran denkt?
Vorfreude. Ehrlich gesagt habe ich aber auch öfter mal den Effekt, dass ich mir selber bei meinem Tun so von außen zugucke und denke, ach guck, sie tut's wirklich. Ach schau, was macht sie jetzt schon wieder? Es ist ja jetzt wirklich nur noch wenige Wochen, bis es losgeht. Es ist eine Mischung aus Vorfreude, aber auch ein bisschen Überforderung, weil noch so viel zu tun ist.
Also es ist auch ein gewisser Druck da oder ein gewisser Stress da, um das alles vorzubereiten.
Es gibt eine Menge lose Enden und das kennt bestimmt fast jeder. Wenn es so viele lose Enden gibt, weiß man gar nicht, wohin man den Kopf und die Gedanken drehen soll, was man zuerst zieht.
Franka und Christian, die Auswanderer-Story.
Ja, genau.
Wir dürfen ein bisschen dabei sein heute. Seid ihr schon mal mit dem Wagen unterwegs gewesen? Habt ihr dieses gemeinsame Fahren in diesem Auto schon mal gehabt? Weiter als 800 Meter zum nächsten Rheinufer?
Ja, tatsächlich. Wir waren auf einem Geburtstag in Thüringen das war ein bisschen weiter. Zusammen unterwegs zu sein und zusammen zu fahren, ist für uns, ich weiß nicht genau, das ist unsere DNA. Wir haben tatsächlich sogar, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, dir jetzt mal, in unsere...
Christian zieht gerade seinen Ring ab oder versucht es. Ich nehme an, dass es der Ehering ist.
Ja, ist der Ehering. Und in den Ringen, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, steht drinne Cruising Together.
Tatsächlich.
Wir sind...
ist das Versprechen, das wir uns gegeben haben, sozusagen. Wir sind immer super gern miteinander unterwegs. Ja.
Auch im Auto?
Auch im Auto.
Findet ihr das nicht anstrengend?
Nee, gar nicht.
Wir freuen uns häufig auf die Fahrten schon genauso wie auf das Ziel.
Gibt es eine bestimmte Musik, die ihr damit auch in Verbindung bringt? Ich finde, also bei mir ist es so, dass das Autofahren irgendwie auch immer entweder mit Musik oder mit Hörspielen oder mit irgendwie so etwas, mit Podcasten natürlich in Verbindung steht. Geht euch das auch so?
Ja, wir haben eine ganze Playlist, also so eine typische Auto-Playlist. Ja, die ist für Christian so ein bisschen swing-lastig, würde ich sagen. Mhm. Und so ein bisschen easy listening. Und ich darf dann auch mal ein bisschen Stromgitarre zwischendurch hören. Also da haben wir eine spezielle Reise-Playlist. Die müssen wir jetzt natürlich, wenn wir noch viel länger unterwegs sind, ausbauen. Aber wir hören auch sehr viel Podcasts und Hörbücher.
Wo du gerade Easy Listening sagst, kennst du Götz Alsmann? Ja, natürlich,
natürlich.
Kennst du Götz Alsmann. Der hat gerade ein neues Album rausgebracht. Jetzt gerade.
Perfekt.
Habe ich heute Morgen noch gehört und dachte, was für eine schöne Musik. Und ich habe tatsächlich auch über diese Musikfrage nochmal nachgedacht, ob ich irgendwie so einen Song habe. Habt ihr einen konkreten Wir fahren in den Urlaub-Song?
Ich würde behaupten, das wäre Cruising Together. Tatsächlich so, wie es im Ring steht.
Okay.
Kennst du das?
Nee. Ich bin aber auch unfassbar schlecht in Musik geraten.
Aber du musst sagen, welche Version. Ich komme gerade nicht auf...
Welcher Künstler?
Ja.
Gwyneth Paltrow?
Ja.
Und?
Gwyneth Paltrow?
Ja.
Okay. Aus einem Film? Wir werden das später in den Shownotes einfach ergänzen.
Es gibt mehrere Versionen davon, manche sind mir zu 80er.
Okay.
Da dreht der Synthie-Pop durch, das mag ich nicht so.
Ich habe heute Morgen, es gibt ein Lied, was ich so mit, auch gerade mit so Bully Life und so weiter verbinde. Ich habe ja selber mal einen Bully gehabt, der ist dann irgendwann auseinandergefallen und seitdem habe ich keinen mehr und bin darüber traurig. Und zwar habe ich von Max Mutzke immer Welt hinter Glas gehört. Kennt ihr das?
Auch schön, ja.
Oh, ich habe das heute Morgen kurz angemacht, mir kamen sofort die Tränen, weil ich das einfach so emotional finde, diese Sachen zusammenpacken, sich gemeinsam ins Auto setzen und dann irgendwie ins Abenteuer aufbrechen. Oh, ich finde das so aufregend, da flattert mir mein Herz. Lasst uns mal über euren Podcast sprechen. War das jemals, bevor du angefangen hast, Franka, denkbar für dich, dass du so etwas machen würdest, weil ich weiß von dir, dass du zu Studienzeiten dich eigentlich eher darum gedrückt hast, in irgendeiner Art und Weise öffentlich zu sprechen.
Ja, das lag unter anderem daran, dass ich einen Professor hatte, der war sogar der Dekan von der psychologischen Fakultät. Ich habe einmal versucht, in einem ganz kleinen Rahmen ein Referat zu halten und da hat er gesagt, ich soll den Mund halten, man kann mir nicht zuhören, ich habe eine unerträgliche Stimme, wie ein Käfig voller zwitschernder Kanarienvögel. Und ich war wirklich schockgefroren. Also mich hat das immer Überwindung gekostet, vor Gruppen zu sprechen und danach war es natürlich vorbei. Also wirklich vorbei. Bei diesem Mann galt hinterher auch die Empfehlung wirklich von der Fachschaft, man soll nicht in Prüfungen allein gehen, weil der so beleidigend war. Das war ein ganz misogyner, fieser Typ. Also es war wirklich schlimm. Aber das hat natürlich gesessen. Und danach habe ich wirklich geglaubt, ich habe eine fiese Stimme. Man kann mir nicht zuhören. Und ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, nee.
Und wir lachen da heute so drüber, ne? Das ist sozusagen jetzt so eine lustige Anekdote geworden. Aber damals muss das ja super schlimm gewesen sein.
Ja, war es auch.
Und trotzdem ist es dann irgendwann so weit gekommen, dass du dich vors Mikrofon gesetzt hast und angefangen hast, einen Podcast zu machen. Am Anfang natürlich, also wahrscheinlich mit wenigen Zuhörer und ZuhörerInnen. Christian, wenn du dich daran zurückerinnerst, an die Anfänge, was hast du gedacht über diesen Podcast und über die Idee, den Franka damals hatte?
Ich fand das toll, dass sie es gemacht hat, das weiß ich noch. Ich übernehme gerne so die technischen Dinge und mein Beitrag war zunächst nur Mikrofone zuzuschießen oder sowas. Ja. Oder zu gucken, wenn Franka unter unserem Wohnzimmertisch gesessen hat, dass ich von außen Kissen mit anbaue, damit sie unter...
Wegen der Akustik?
Ja, wegen der Akustik. Weil alles andere bei dem 3-Euro-Mikrofon so geheilt hat.
Ja. Ich habe auf einem Kissenberg unterm Esstisch gesessen und in so ein 3-Euro-Mikrofon gesprochen.
Also du hast schon alles gegeben.
Ich habe alles gegeben für meine 20 Zuhörer, ja.
Ich weiß noch, ich war im Dienst an einem Sonntag und da kam der Podcast raus und dann kam irgendwie 3000 Zuhörer und ich bin so gehüpft. Ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. 3000, was für eine unfassbare Zahl. Das ist unser ganzes Dorf. Das ist der Wahnsinn. Herr Franka geht voll steil. Und dann weiß ich noch, Top 100.
Ja.
War ich auch wieder im Dienst.
Aber lass uns mal dann bei dem Anfang bleiben, weil ich das so spannend finde. Warst du da schon so weit, dass du gewusst hast, ich kann öffentlich reden, das ist jetzt gar kein Problem, ich haue jetzt raus.
Ich hatte ja nie das Gefühl, ich habe bis heute gar nicht das Gefühl, dass ich öffentlich rede. Ich finde, Podcasten ist eine ganz intime, private Sache.
Unterm Tisch.
Unterm Tisch. Oder Christian und ich, wenn wir den Podcast zusammen machen, wir sitzen zusammen in unserem Bett. Ich weiß nicht, wie andere Podcaster das immer so machen, dass sie sich dabei immer so schick filmen. Das steht bei uns überhaupt nicht zur Debatte, weil wir im Schlafanzug oder wie auch immer mit Wochenendfrisur im Bett hocken. Und ich habe ja nie das Gefühl, ich spreche zu einer Öffentlichkeit, sondern ich habe immer in meinem Kopf manchmal jemanden, dem ich das erzähle, also weil mich eine bestimmte Person irgendwas gefragt hat und es kommt mir immer so vor, als würde ich die Antwort für diese Person formulieren. Deshalb duze ich auch im Podcast. Ich spreche ja wirklich
mich an.
Dich an, genau. Und nicht euch in aller Regel. Ja. Und das liegt daran, weil ich tatsächlich meistens wie eine dritte Person noch im Kopf habe, wenn Christian und ich zusammen sprechen oder auch mir ein Zwiegespräch mit einer Person vorstelle. Also öffentlich sprechen ist das für mich gar nicht.
Aber nun seid ihr ja sehr reflektierte Menschen, berufsbedingt schon. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man im Vorfeld, bevor man jetzt mit so einem Podcast on air geht, dass du dir schon Gedanken darüber gemacht hast, was bedeutet das? Was heißt das? Was setze ich mich auch oder wen setze ich mich auch aus? Was für Kommentaren setze ich mich aus? Gibt es da KollegInnen, die mir was Böses dann an den Hals wünschen und so weiter? Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder?
Ja, ganz viel.
Also doch.
Ja, darüber habe ich mir sogar die allermeisten Gedanken gemacht. Das ist ein riesiger Hemmschuh. Ich habe den Podcast ja gestartet wirklich auf Wunsch von Patientinnen und Patienten hin, die sich gewünscht hatten, wir würden unsere Therapiesitzungen aufnehmen, damit sie unsere Therapiesitzungen nochmal hören könnten. Mhm. Und das ging jetzt aus Datenschutzgründen nicht, aber ich fand die Idee super. Ich habe gedacht, ja, das ergibt total Sinn. Und klar habe ich mich aber gleichzeitig damit auseinandergesetzt, dass ich dann natürlich Kolleginnen und Kollegen mithören lasse, Menschen anderer Fachrichtung, Menschen anderer therapeutischer Schulen, Menschen, die mich grundsätzlich doof finden oder finden, meine Stimme ist wie ein Käfig voller zwitschernder Kanarienvögel. Und dass die alle eingeladen sind, nicht nur das zu hören, sondern dann auch eine Meinung zu haben und mir die dann am besten auch noch zu verbraten. Ja, damit habe ich mich schon auseinandergesetzt. Aber das ist, wie soll ich sagen, dahinter zurückgetreten, dass ich aber dachte, ich weiß aber ja konkret, welche Menschen den Podcast hören möchten und welche davon profitieren und welche sich jetzt Sonntag für Sonntag freuen. Und für die mache ich das und nicht für die anderen. Und ich habe auch nicht den Anspruch, dass ich unfehlbar bin. Und wenn ich irgendwas jetzt erzähle, was ich in 2 Jahren Quatsch finde, dann muss ich mich halt korrigieren, dann ist das so. Aber ich traue mich das jetzt. Das
ist eine sehr gesunde Einschätzung eigentlich, sich sozusagen auf das Positive zu konzentrieren und die blöden Stimmen nicht ernst zu nehmen, oder? Aber gar nicht einfach, kann ich mir vorstellen.
Es ist ja auch nicht so, dass wir das nicht ernst nehmen würden. Manche Sachen, das liest sich dann in Kommentaren oder Kritiken, sind nicht ernst zu nehmen, die sind durcheinander, sagen wir mal.
Aber es kann doch Sachen verletzend sein, oder?
Ja, ist es ja auch. Ist es durchaus. Es gibt doch das berühmte 5:1 Verhältnis. Ja. Das sagt, man braucht 5 positive und bestätigende Aussagen, damit eine negative dann als ungefähr gleich empfunden wird. Dass man das weiß, hilft selbst, wenn man Profi ist, nicht. Es funktioniert trotzdem nach dem Gleichen. Das heißt, negative Kommentare können einem schon nahe gehen. Mhm. Gott sei Dank haben wir sehr viele positive, bei weitem überwiegend.
Und man wächst wahrscheinlich auch in das Thema einfach rein. Es wird ja nicht von Anfang an so gewesen sein, dass es unfassbar viele negative Kommentare auf einmal gab.
Nee, genau. Also man fliegt ja lange irgendwie unterm Radar. Das stimmt schon. Also wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt die Größe unseres Dorfes erreicht. Das sind schon natürlich auch eine ganze Menge Menschen. Aber da kommt dann auch natürlich überhaupt nicht so viel Hate, wie wenn sich das verzehnfacht hat oder so. Mir hat mal geholfen, was der Gordon Schönwälder gesagt hat, gefault wird, wer am Ball ist. Ja. Wo ich dann dachte, ja, okay, irgendwie scheine ich jetzt in dessen Fokus geraten zu sein und ihm immerhin die Energie wert zu sein, selbst wenn es negative Energie ist, dass er sich hinsetzt und irgendwie jetzt raussucht und die Adresse faked, um mir mal was ganz Hasserfülltes zu schreiben. Das ist ja schon teilweise weird und seltsam, was aber dann denke ich mir, ja, ja, also genau, sich so eine E-Mail-Adresse dann auch zuzulegen, frage ich mich auch. Egal. Und mir hat geholfen, dass ich mir manchmal Bücher anschaue oder auch Hörbücher oder Musik, egal, irgendwas, was ich total großartig finde und was ich selber fantastisch finde, über jeden Zweifel haben, nicht missen möchte. Und dann gucke ich immer, auch die haben Hate-Kommentare. Okay. Auch die haben mindestens 5% ein Stern. Irgendjemand, der beginnt mit Schade, Punkt, hatte was anderes erwartet oder irgendwie sowas, wo ich mir dann denke, okay, cool, dann ist das einfach so.
Wobei ich die Ein-Sterne-Bewertung ja eigentlich mal richtig gut finde, weil Ein-Sterne-Bewertung ist einfach so außerhalb von jeglicher Diskussion, also da weiß man doch sofort, woher es kommt. Nicht, dass man zuordnen kann, aber dass man es wirklich nicht ernst nehmen kann. Also wenn es so eigentlich nur 5 Sterne gibt und dann sind da irgendwie 1-Sterne-Bewertungen drin, dann sind es irgendwie Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, versehentlich auf die Maus gekommen sind oder sowas.
Egal, was du dir durchguckst, fast immer sieht es so aus, dass Sachen, die gut bewertet sind, die 5-Sterne-Leiste voll haben, genau, dann wird es weniger genau, und die 1-Sterne-Leiste ist wieder...
Richtig. Was am meisten. Bei 2 und 3 ist so fast gar nicht und bei 1 ist dann wieder ein bisschen was los.
Ich habe in der letzten Podcast-Folge anscheinend zu Christian gesagt, weißt du, wie ich meine? Da hat sich eine Person so sehr drüber echauffiert, 1 Stern geht gar nicht. Das ist nämlich ein Sprachliebhaber, die Person.
Ach, und dafür gibt es dann 1 Stern?
Ja.
Okay.
Franka sagt häufig, dass eine Kritik mehr über denjenigen aussagt, der kritisiert, als über den, der die Kritik abbekommen hat. Und das kann man gut nachvollziehen, wenn man sich so einige durchliest.
Ja. Aber doch muss man ja einen Umgang mit sich selbst und mit der Kritik eben finden. Also man muss sozusagen ja irgendwie auch ausprobieren, wie kann ich das an mich ranlassen, was lasse ich ran, was nicht.
Genau.
Wenn ich das Negative nicht ranlassen kann, kann ich dann eigentlich auch das Positive nicht ranlassen. Das wäre schade. Also ich finde, das ist gar nicht so einfach, das so innerlich auszutarieren, damit man da einen guten Umgang mit findet.
Ja, ich versuche tatsächlich nur an guten Tagen überhaupt da reinzugucken und dann das, wie du sagst, möglichst ausgewogen zu bewerten, wenn ich jetzt ganz viel negative Kritik bekäme in eine Richtung, also weil die Leute irgendwie offensichtlich überzufällig häufig was Bestimmtes kritisieren würden, dann würde ich mir natürlich Gedanken darüber machen, ne? Und dann auch nicht denken, naja, das ist ja mehr Auskunft über die, dann würde ich schon denken, aha, okay, vielleicht hat der Podcast sich in eine komische Richtung entwickelt, aber ich denke halt unterm Strich immer, ich mache halt, was ich mache und ich mache das auch so gut, wie ich kann. Und deshalb gucke ich auch nie in meine Statistiken. Ich bin nie richtig auf dem Laufenden über die Zahlen. Das ist mehr so Christians Geschäft. Ich gucke auch nicht in die Kritiken.
Christian lacht.
Ich gucke auch übrigens nicht in meine Buchverkaufszahlen. Ich gucke da nirgendwo rein, weil ich immer denke, ja, was nützt mir das jetzt? Ich mache ja, was ich mache. Und das ist allenfalls dazu angetan, meine Laune ein bisschen zu heben oder ein bisschen zu drücken. Aber was wird es konkret an meinem Tun verändern?
Weil es, glaube ich, aber auch von Anfang an nicht in deinem Ziel verankert war. Ne? Es ging dir nicht darum, den erfolgreichsten Psycho-Podcast zu machen, den Bestseller zu schreiben, über die und die Marke hinauszukommen, sondern, wenn ich das richtig einschätze, ging es dir ja immer darum, Inhalte zu vermitteln.
Genau. Ich habe den Podcast gestartet für Patientinnen und Patienten aus der Praxis heraus. Also ich habe wirklich Themen genommen, die wir in der Woche in der Gruppentherapie besprochen haben und habe die nochmal besprochen für die 8 Leute, die mit mir im Raum saßen, damit die das nochmal hören können. Dass davon auch andere Leute profitieren, ist ja total schön, war aber gar nicht das, was ich intendiert hatte. Ne?
Wann ist der so erfolgreich geworden? Christian, du bist ja offensichtlich der Mann, der den Blick auf die Zahlen hat. Kann man das sagen?
Das ist kontinuierlich gestiegen, das weiß ich noch. Dann gab es einen kleinen Sprung, und zwar als Felix Lobrecht dich erwähnt hat,
im Podcast. Felix Lobrecht hat mich mal zitiert. Das hat natürlich geholfen, ne? Weil der hat eine riesige Zuhörerschaft. Und das hat mich dann, glaube ich, ein bisschen als cool geadelt.
Cool.
Ja. Und dann ging es relativ linear nach oben. Und dann kamen die, dann gab es nochmal einen Sprung, als wir das zwischen den Jahren, zwischen die Ohren gemacht haben. Weil wir in einer Zeit Podcast hochfrequent aufgenommen haben, wo andere Podcaster Winterpause hatten.
Ah.
Da haben wir stattdessen im Gegenteil jeden Tag eine Podcast-Folge aufgenommen. Und auch so für Leute, denen es vielleicht an Weihnachten nicht so gut geht, da haben wir Fragen beantwortet und sowas gemacht. Also wirklich auch im Grunde wieder der Intention treu geblieben. Wir machen es ja für die Leute, ne? Also wirklich für die Leute, die davon profitieren, die vielleicht gerade an Weihnachten nicht so eine gute Zeit haben. Und dann haben wir da eben umso mehr Podcasts aufgenommen, anstatt da eine Pause zu machen.
Was hat der Erfolg verändert? Was hat sich dadurch verändert? Oder hat sich dadurch was verändert?
Also meine Berufstätigkeit hat sich sehr verändert.
Beim Podcast.
Ob der Podcast sich verändert hat?
Ja, was ist sozusagen, ob sich das Podcasting verändert hat, dass man irgendwie andere Themenauswahl macht, dass man vielleicht auch strategischer rangeht, dass man vielleicht doch eher auf die Zahlen achtet, als dass man sozusagen in dieses Fahrwasser der erfolgreichen Versuchung gerät.
Nee.
Mir wurde
schon mal angeregt, ich soll ein bisschen mehr Wellness-Themen reinbringen.
Wellness!
No way, niemals, das wird nicht passieren. Und auch nicht immer diese trüben Themen und so, wo ich mir dann denke, seid ihr bekloppt? Genau dafür bin ich angetreten. Ne? Also, aber doch, diese Vorschläge gab's. Es kann sogar sein, dass das von mir aus noch erfolgreicher wäre, weil ich auch weiß, also die Zuschriften bekomme ich ja auch, dass der Podcast auch nicht nur gemütlich ist oder dass der manchmal sehr direkt ist oder manchmal auch ein bisschen Salz in gewisse Wunden reibt. Aber das möchte ich nicht ändern, nein.
Du hattest gerade angesetzt.
Ja, nur, dass ich öfter dabei bin, das hat sich entwickelt über die Dauer der Zeit.
Als mein Lieblingspodcast-Gast,
ja. Genau. Und ansonsten thematisch. Es sind ein paar speziellere Sachen dazu gekommen, ne? Also das Münchhausen-Syndrom, was wir neulich hatten, oder ein paar seltenere Störungsbilder oder so, aber ansonsten.
Aber ihr lasst euch von dem Erfolg sozusagen eigentlich nicht in Geiselhaft nehmen und bedient quasi dann dort.
Ja, aber ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht wie. Was würde ich dann tun? Würde ich dann in die Statistik gucken, mir die erfolgreichsten Folgen angucken und sagen, das mache ich jetzt immer wieder?
Genau. Nee, zum Beispiel. Oder du würdest eben genau sagen, ich mache da Wellness-Themen und dann entwickle ich noch ein Produkt dazu, und zwar die Seife, die man sich dann irgendwie beim Podcast hören aufs Gesicht machen kann. Und dann geht das so weiter. Ich meine, Podcast kann ja ein Business, wenn ihr jetzt, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr jetzt die kleinen Funken aus Frankas Augen sehen würdet, ich kriege ein bisschen Angst. Also nee. Franka ist außer sich.
Ja, nein. Ja, weil ich finde, also ich liebe ja mein Fachgebiet. Die Psychologie ist ja unfassbar spannend und ich bin ja selber immer so froh, dass ich Woche für Woche die Freiheit habe, entweder was Historisches zu erzählen aus der Psychologie oder einen interessanten Fall vorzustellen oder ein Störungsbild, über das ich gerade nachdenke, oder eine lebenspraktische Fragestellung. Aber klar, auch manchmal so 5 Tipps, wie du irgendwas machen kannst. Und ich liebe diese Freiheit, die da drin liegt. Ich möchte mich überhaupt gar nicht so selber versklaven und irgendwelche vermeintlichen Erfolgsthemen plötzlich nur noch bedienen, weil das dem Themengebiet der Psychologie überhaupt nicht gerecht wird.
Jetzt gehe ich einer Fährte nach. Ich habe einen Geistesblitz gerade gehabt. Ich habe nämlich neulich ein Social Media Posting von Franka gesehen. Vielleicht war es auch im Podcast, weiß ich nicht, wo du nochmal insistiert hast, bei den Leuten sich darüber beschweren, dass du Werbung in deinem Podcast machen würdest. Also, dass das ganze Thema monetarisiert wird. Jetzt habe ich ja selber eben von Business Case gesprochen und habe von Monetarisierungsmöglichkeiten gesprochen und du hast sehr abwehrend darauf reagiert. Ist das ein Thema, mit dem du ein Thema hast?
Ja, damit habe ich ein totales Thema, weil das nicht das ist, wofür ich das je gestartet habe. Es ist aber gleichzeitig natürlich auch ein Thema, weil ich ja im Laufe der letzten Jahre habe ich das ja zunächst immer nebenberuflich gemacht. Das war ja quasi mein unbezahltes Hobby jahrelang. Und ich glaube, viele Menschen wissen nicht, wie viel Arbeit in einer Podcast-Episode steckt. Also wirklich, wie viele Stunden und Stunden man daran sitzt und recherchiert, aufnimmt, schneidet und das ganze Gedöns. Und ich mache ja alles auch immer noch selbst. Also einer unserer Söhne hilft manchmal beim Schneiden, aber selbst das Cover mache ich selber. Und das dauert einfach sehr viel Zeit. Und wir standen vor der Entscheidung, ob ich den Podcast zurückfahren muss, weil ich einfach so viel Zeit aufgebracht habe, unentgeltlich, die ich natürlich auch in der Praxis hätte arbeiten können und ganz viel Geld verdient hätte, wenn ich nicht die Zeit für den Podcast aufgebracht hätte. Und da war Christian derjenige, der gesagt hat, ja, aber dir macht das so viel Spaß, dann arbeite lieber in der Praxis weniger. Also ist die Wahrheit, dass ich für diesen Podcast ehrlicherweise sehr viel Geld erstmal gelassen habe. Und das verstehen, glaube ich, Leute nicht. Die denken, das ist wie bei YouTube, man wird automatisch an irgendeinen Werbeserver angeschlossen und wird dann monetarisiert oder kriegt irgendwie pro Klick Geld. Und das ist ja einfach nicht wahr. Und heutzutage bin ich ja in der super glücklichen Situation, dass wir Werbepartner haben, die mir ermöglichen, nicht mehr in der Praxis zu arbeiten, aber auch erst seit Ende letzten Jahres, dass ich die Praxis aufgegeben habe und nur noch podcaste. Das ist eine super luxuriöse Situation, aber man müsste natürlich im Kopf haben, dass ich das vorher 4 Jahre unentgeltlich gemacht habe und man müsste auch im Kopf haben, dass wir immer noch, ich würde sagen, 80% der Werbeanfragen ablehnen, weil wir da auch noch eine bestimmte Integrität bewahren wollen, ne? Und jetzt nicht, um Geld zu verdienen, den Leuten irgendeinen Quark erzählen.
Also ist ein Thema, wo ihr ein sehr waches Auge drauf habt und deswegen auch deine Reaktion eben so gewesen sein könnte.
Ja, es ist kein Businessmodell. Ich bin ja manchmal so eingeladen, auch in so Podcasts oder wo es explizit um die Kombination von Podcast und Business geht oder Podcast als Business oder so. Dass sich das bei mir so entwickelt hat, ist natürlich total super. Ich bin total glücklich darüber. Das ermöglicht mir jetzt auch die Ortsunabhängigkeit, ne? Also ohne das könnten wir schlecht im Campervan unterwegs sein. Also dass es zum Business geworden ist, ist großartig. Aber ich gehe dafür nicht über bestimmte ethische Grenzen oder möchte auch keine Werte verraten. Also das ist mir ganz wichtig.
Schönes Versprechen. Ich habe euch ja sehr beneidet, tue ich immer noch, die Erfahrung, die ihr gemacht habt, als ihr auf Tournee wart. Ihr seid auf Podcast-Tournee gegangen und seid an, Christian, auf wie viele Bühnen habt ihr gestanden? Weißt du das noch? Waren das 8?
Es waren da 9 auf unserer kleinen Tournee.
Mach sie nicht so klein. Ich finde sie ganz schön groß.
Also ich war selber beeindruckt von den Spielorten, an denen wir auftreten durften, weil die Helden meiner Jugend und meiner meine Bühnenhelden überall auf diesen Bühnen schon gestanden haben. Ne? Wir waren in Wühlmäusen in Berlin, wir waren in der Jahrhunderthalle in Frankfurt, wir waren in München, wir waren in Witzemann in Stuttgart, solche Sachen. Das sind also Kapitol in Düsseldorf, das sind also richtige Namen. Ja. Und dann hängen backstage die Plakate von Harpe Kerkeling und Didi Hallervorden. Und da habe ich weiche Knie bekommen, tatsächlich.
Aber ihr seid dann rausgegangen und das Publikum war da, und zwar euretwegen war das Publikum da. Das ist doch, was ist das für ein unfassbares Gefühl, wenn auf einmal die Podcast-Hörerinnen und Hörer unmittelbar vor einem sitzen und einem auch die Liebe zurückgeben, die man jahrelang reingesteckt hat.
Ja, das ist unbeschreiblich und auch irgendwie so fast ein bisschen
abseitig,
genau, weil in unserem Gefühl, wir sind es ja nur. Ne? Ja. Und wenn dann auch hinterher vor allen Dingen, also während der Show, klar, aber auch hinterher, da haben sich so unfassbare Schlangen gebildet, weil Leute dann noch das Buch signiert haben wollten. Und dann waren die Leute teilweise ganz zittrig und nervös, mit uns zu sprechen. Und das ist ja überhaupt nicht die Wahrnehmung, die man von sich selber hat. Also wenn ich hier durchs Dorf stapfe, wird niemand zittrig, mich zu sehen. Also ehrlich nicht. Ne? Warum auch? Also das war seltsam.
Ja, der Rollenwechsel war hochgradig spannend, erkenntnisreich. Wir haben zum Beispiel die Erkenntnis gewonnen, wir glauben, dass wenn einem sowas in jungen Jahren passiert, dass das fatal sein muss.
Ja.
Also wir sind gesetztere Herrschaften, oder was sagt man?
Ja.
Ne? Ich glaube, wir können das einigermaßen gut verknusen und wir haben viele andere Lebenserfahrungen und mit uns ist ganz anders umgegangen worden schon im Leben, ne? Allein schon berufstechnisch.
Ja.
Und dann auf einmal wird einem solche Ehrfurcht entgegengebracht und alles, was man sagt, ist irgendwie richtig und es gibt keine Kritik. Wenn einem das in jungen Jahren passiert, man kann seelisch nur fast nur in die falsche Richtung kippen.
Ja.
Furchtbar, schwierig, ganz schwierig.
Und wenn man das sozusagen jetzt noch viel größer machen würde in jungen Jahren, also dass dann der Weltstars zum Teil irgendwie, ich meine, die geben alles und verstehen es nicht. Und das, da glaube ich auch, dass große Tragik ist da drin. Ihr seid jetzt prominent, oder?
Nee.
Sagt die Bestseller-Autorin.
Ja, aber weißt du, als Podcasterin und Autorin, ich werde ja nirgendwo erkannt oder so.
Wo warst du gestern?
Ach so, gestern war ich in der Staatskanzlei.
Ach so.
Ja.
Da hatte dich der Ministerpräsident des Landes eingeladen und dich gebeten, eine Talkrunde zu moderieren, oder?
Ja, das liegt daran, dass wir in der Staatskanzlei eine kleine Fanbase haben, haben wir gestern erfahren.
So sagt man das.
Ja, ja. Okay, ja.
Aber es verändert sich doch, oder?
Das stimmt. Das stimmt, das sind so Sachen. Aber das, wie soll ich sagen, aber in meinem eigenen Gefühl, ich bin jetzt prominent, also da komme ich nicht hin, gefühlsmäßig. Das, nee.
Bist du schon in der Situation gewesen, dass du gemerkt hast, Leute reagieren auf dich, ohne dich anzusprechen? Also sie beobachten dich sozusagen im Café oder von fern, weil sie dich erkannt haben. Kennst du das schon erlebt?
Nee, also wenn Leute mich erkennen, dann sagen die zu mir, hallo Schönheit.
Oh. Das ist, wer es nicht weiß, also erstmal natürlich der Hörhinweis, unbedingt Psychologie to go, mal sich anzuhören. Das ist die Begrüßung von Christian am Anfang für seine Frau, sagt er immer, hallo Schönheit.
Nee, wüsste ich nicht. Sind
Nein?
wir schon mal so beäugt
Kann ich mir gar
worden?
Nicht vorstellen.
Vielleicht bin ich auch zu blöd, ich rechne nicht damit.
Ganz früh war das mal, dass im Restaurant nicht jemand...
Ja, aber also wenn die Leute mich erkennen, sprechen sie mich meistens an und sagen, hallo, bist
das
du die Franka? Ich weiß
Kommst du damit
das
klar?
nicht. Ja, ja, ja.
Okay.
Schon.
Ist dir nicht zu nah?
Nee, einmal ist hinter einem Schuhregal so eine Frau hervorgesprungen gekommen. Da habe ich gerade mit dem Sohn nach Turnschuhen geguckt und sagte, ach, die Stimme kenne ich doch. Und sagte auch, hallo Schönheit. Ach. Und ich guckte sie nur an und sagte, hä, seit wann werden Podcaster denn erkannt? Und sie so, ja, die Stimme halt durchs Regal. Hat sie wohl gehört, wie ich mit meinem Sohn spreche.
Ach, das ist ja außergewöhnlich.
Mhm, fand ich auch.
Okay, also dieser negative Effekt, dass ihr euch ein bisschen beobachtet fühlt oder sowas, das ist bei euch noch nicht angekommen.
Wirklich, nein. Also ehrlich, wir wohnen hier wirklich auf dem Dorf und alles ist normal. Ja, ich bin auch mal, ja, aber nee, habe ich wirklich noch nie das Gefühl gehabt.
Man sieht allein an deinen Podcast-Einladungen, dass du prominent geworden bist, warst bei Matze Hilscher.
Ja.
Im Hotel Matze. Ich finde, das ist großartig gewesen. Es ist eine Adelung gewesen. Wie fandest du, Christian, das Interview, wie du hast du deine Frau erlebt bei Matze Hilscher? In einer ganz anderen Rolle, ja. Das ist ja auch etwas sehr Besonderes gewesen.
Ich fand das Interview unheimlich schön. Es hatte eine wundervolle Ruhe. Ich fand es hochgradig authentisch. Die Adelung habe ich auch empfunden. Das
ja,
stimmt.
Voll.
Ne? Also ich fand das gut. Ich meine, aber es war meine Frau. Das ist also, es ist nichts gewesen, was mir irgendwie neu gewesen wäre oder gestellt gewesen wäre oder dass ich einen anderen Blick drauf gehabt hätte. Es war einfach ein netter Kerl, der sich mit meiner Frau unterhält. Und ich kann mich nicht einmischen, naja. Aber ansonsten.
Er hat nicht Hallo Schönheit gesagt. Nein. Franka, wie war es für dich?
Cool. Wir waren in der Wohnung von Hazel Brugger. Das fand ich interessant, was da so für Stürümchen waren und Fotos von Hazel und Thomas überall. Und der Matze ist halt ein ganz netter, aufgeräumter, ruhiger Typ. Was mich wirklich überrascht hat, war, in welcher Tiefe der vorbereitet war. Und ich war unruhig, weil ich ja noch nie ein Podcast-Interview gegeben habe über mich. Also warum sollte ich über meine Person sprechen? Das war mir gar nicht klar. Und auch eine seltsame Situation, weil ich das natürlich gar nicht kenne. Also weder als Psychotherapeutin spreche ich über mich, noch in meinem Podcast. Da lasse ich immer Sachen einfließen. Da bin ich ja auch manchmal ein bisschen persönlicher. Aber es geht nie um mich als Person. Und das fand ich bei Matze so was, eine Mischung aus gruselig und huiuiui. Der hat sich ja vorbereitet. Der wusste ja viel. Er hat halt ein Rechercheteam.
Viel Privates. Und, ja. Aber ich finde, er geht sehr behutsam mit diesen Informationen rum und schlachtet es nicht aus oder macht es nicht so effektheischerisch. Das Wort war falsch ausgesprochen, aber ist egal. Sondern geht den Sachen da wirklich, wirklich auf den, also geht dem nach. Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, wie viel Privates und Persönliches in die Öffentlichkeit kommt? Gibt es die Grenzen, die ihr definiert habt? Oder redet man darüber, ihr darüber? Gibt es Grenzen? Ja, wahrscheinlich gibt es Grenzen.
Also während zum Beispiel wir einen Podcast aufnehmen, da gibt es dann manchmal von der einen oder anderen Seite ein Veto. Sagt, das machen wir, das lieber nicht oder so. Wir sind aber verhältnismäßig transparent. das so sehr, dass das auch Hörer, manchmal sogar Klienten auch schon mal gewundert hat, warum wir über manche Sachen recht offen sprechen.
Mhm.
Ja. Es gibt.
Aber ist das eine Entscheidung?
Ja.
Ja, über manche Sachen reden wir auch länger, ob oder ob nicht. Also bestimmte Sachen bei der Bühnenshow, da haben wir viele Tage drüber nachgedacht, ob wir das erzählen oder nicht. Das ist schon so, ja.
Es hängt auch ein bisschen, es hing auch ein bisschen an der Bühnenshow und an der, wie gesagt, Ehrfurcht, die manche Leute uns da entgegengebracht haben oder auch eine Idee von, dass ein dass eine Psychotherapeutin oder ein Psychiater in irgendeiner Form perfekt sein müssten. Und dieses Gefühl, das wäre uns durchaus ein Anliegen, das zu nehmen. Weil das gibt es ja nicht. Ne? Und selbst wenn man alles Mögliche weiß, wie mit dem 5:1, was ich vorhin gesagt habe, dann heißt es noch nicht, dass man das in der Seele und im Herzen trägt. Und diese Imperfektion, die tragen wir auch nach außen oder vor uns her. Auf das man sehe, man muss nicht so perfekt sein. Mhm. Ne? Ist okay. Man kann trotzdem glücklich sein und gut leben.
Aber es ist schon eine bewusste Entscheidung. Und ihr wisst auch, oder Franka, du weißt auch, bis dahin gehe ich und weiter gehe ich auch nicht. Oder ist das ein Abwägen in der jeweiligen Situation?
Ich wäge das in der jeweiligen Situation ab. Allerdings habe ich auch Themen, über die ich grundsätzlich nicht sprechen würde, wenn sie andere Menschen betreffen. Also zum Beispiel haben wir ja 3 Kinder.
Ja.
Und ich bin mit Christian ja auch nicht zum ersten Mal verheiratet. Und ich spreche nicht über meine Kinder. Ich spreche nicht über die Väter meiner Kinder. Ja. Solche Sachen zum Beispiel. Weil ich denke, das steht mir auch nicht zu, die irgendwie in die Öffentlichkeit zu zerren. Warum sollte ich? Also das mache ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Durch diese Prominenz hat sich ja auch etwas verändert, Franka, dass du, glaube ich, selber jetzt häufiger in die Situation kommst, Interviews auch zu führen, ne?
Ja, genau.
Also wir hatten es ja eben schon angesprochen. Mhm. Gestern warst du in Düsseldorf, nehme ich mal an. Ne?
Ja, genau.
Bei einem Event, wo du eine Talkrunde moderiert hast, eine recht prominent besetzte Talkrunde. Wie ist das für dich?
Aufregend.
Als Interviewerin?
Ja, ich bin immer selber total erstaunt, weil ich denke, wieso denken die Leute, dass ich das kann? Also das habe ich bei der Bühnentour gedacht, wo ich dachte, also es ist ja ein erheblicher Unterschied, ob du alleine zu Hause im Bett sitzend in dein Mikrofon sprichst oder vor einer Halle von Leuten. Warum denken Leute, ich könnte das und wäre nicht aufgeregt? Warum denken Leute plötzlich darüber hinaus, ich könnte moderieren? Und warum denken die eigentlich plötzlich, ich könnte Interviews führen? Woher? Ich bin Psychotherapeutin. Ich kann das alles. Alles nicht.
Aber das ist die Antwort.
Das Interviewen
ja.
Doch dazu.
Nein, aber das sind doch ganz andere. Ich interviewe doch meine Patientinnen und Patienten nicht. Das sind ja ganz andere Gespräche. Und irgendwie wird einem automatisch so vieles so zugetraut. Und dann habe ich eine blöde Eigenschaft. Ich sage immer, klar, mache ich. Und hinterher, Mist.
Jetzt muss ich es machen.
Shit, warum habe ich ja gesagt? Und dann breche ich zusammen. Dann heule ich rum. Dann hole ich mir Hilfe bei dir, Markus.
Und am Ende wird es doch aber gut und du hast eine tolle Erfahrung, eine tolle Lernerfahrung gemacht, oder?
Ja, schon. Ja, ich bin natürlich dankbar über solche Gelegenheiten, aber habe mir ja auch ein bisschen Rüstzeug geholt, also unter anderem natürlich bei dir.
Ja. Ne? Ich bin dir dankbar, dass du das so differenziert siehst, weil ich kenne das natürlich, moderieren und Interviews führen und vor Publikum zu sprechen, das ist ja in Anführungsstrichen nur Reden. Und reden können wir doch alle. Das ist ja häufig die Annahme, wie dann Menschen eben auch auf einer Bühne landen und warum es, oder vor einem Mikrofon landen und warum es dann manchmal eben nicht so gut geht. Ich wollte nochmal auf diesen Unterschied zwischen tatsächlich Therapie, Gruppentherapie und Interview reingehen. Mhm. Was ist für dich so der krasse Unterschied? Der deutliche Unterschied? Warum ist ein Interview keine Therapie?
Naja, weil ich ein Interview mache, aus einer irgendwie neugierigen, fragenden Situation heraus und die Zuhörer im Kopf habe. Ich mache das Interview für die Zuhörer und Zuhörerinnen und hoffe, was Spannendes, was Neues, einen klugen Gedankengang oder so aus meinen Interviewgästen irgendwie rauszukitzeln oder deren spannende Geschichte. Und als Therapeutin bin ich nicht neugierig als Selbstzweck. Sondern da
und auch nicht für Unterhaltung.
Und auch überhaupt nicht aus Unterhaltungsgründen, sondern da frage ich natürlich mit einem bestimmten Ansatz, also ich habe Arbeitshypothesen, warum jemand funktioniert, wie er funktioniert oder was welche Biografie vielleicht verursacht haben könnte. Und da frage ich immer nur aus dem Grund, dass Leute selber sich auf die Schliche kommen. Das finde ich was völlig anderes.
Hat ja auch einen ganz anderen zeitlichen Aspekt, ne? Also da muss man sich ja sozusagen wirklich drauf einlassen und das Ende ist ungewiss. Und das geht natürlich in einem Interview oder in einer Moderation funktioniert das alles nicht, weil man ja ganz strikte Vorgaben hat, wie lang man werden soll. Dann sitzt da nicht einer, sondern dann sitzen da fünf Leute und man hat trotzdem nur 20 Minuten oder irgendwie sowas. Also das ist ja wirklich eher eine Inszenierung als ein zufälliges, offenes Gespräch. Christian, man kann ja sagen, dass du der Sidekick von Franka bist im Podcast. Und ich habe darüber nachgedacht, ob man die Frage überhaupt stellen darf oder ob die Frage schon so blöde ist, dass man sie gar nicht stellen darf. Aber ich habe gedacht, ich mache das einfach mal, weil das so eine Klischeefrage ist. Wie ist es für dich, so eine erfolgreiche Partnerin zu haben? Lachst du mich jetzt aus?
Nein, ach,
ich weiß genau, was du antworten wollen würdest. Ja. Du wolltest sagen, Hauptsache ich bin gesund und meine Frau hat Arbeit.
Ist das so eure Antwort darauf?
Das ist so ein Dad-Joke. Nein.
Fangen wir mal mit der Frage an. Ist die Frage gerechtfertigt? Darf man die stellen oder ist die eigentlich blöd? Eigentlich ist sie doof, oder?
Nein, weiß ich nicht. Ich bin vorsichtig, Fragen als doof abzukanzeln. Müsste ich erst drüber nachdenken. Es ist wundervoll, dass meine Frau total erfolgreich ist. Nein, ich bin unfassbar stolz. Nee, die Frage ist nicht doof. Und die Antwort ist auch nicht so schwer eigentlich. Ich bin unfassbar stolz. Ich glaube, dass mit Liebe einhergeht, dass Gefühle mitschwingen. Und da, wo es meine Frau dadurch auch emotional aufschwingt, schwingt es mich. Durch meine Liebe bin ich mit aufgesprungen. Ich freue mich die ganze Zeit darüber. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich daran keinen Anteil hätte. Weißt du? Also da gibt es sichtbare Anteile, wenn ich Podcasts mitmache und die vielleicht auch inhaltlich ein bisschen mehr führe. Mhm. Oder wenn wir zusammen auf der Bühne stehen oder zusammen das Programm dafür geschrieben haben und so weiter. Oder zusammen, keine Ahnung, mal beim Fernsehen sitzen. Und da gibt es Anteile, die sieht man weniger, von denen weiß sie aber. Das ist ja, alles andere ist ja wurscht.
Ja, dass wir ein Team sind, sieht man nach außen nicht so sehr. Wie es ist. Ja.
Aber es gibt kein Interview, kaum eine Interviewvorbereitung, wo ich nicht involviert war oder kein Artikel, das Buch haben wir zusammengeschrieben und so.
Ja.
Franka weiß, dass es eine Teamleistung ist und deswegen ist doch egal, wer vorne steht.
Das ist die Frage, die dahinter steht. Ist es wirklich egal bei euch? Also das kann man ja gar nicht verallgemeinern. Das ist ja eine ganz persönliche Frage. Lass mich aber die Frage an Franka auch nochmal stellen. Ist die Frage blöd gewesen nach dem Motto, Christian, du stehst jetzt im Schatten deiner Frau? Weil die Frage andersrum würde man ja, man könnte sie auch stellen, aber man würde sie irgendwie anders stellen.
Meinst du, weil das jetzt so eine Männer-Frauen-Frage war? Und weil das bei uns, ist das bei uns was Besonderes? Gibt es nicht viele erfolgreiche Frauen, die auch irgendwie einen Partner haben? Würde man das einen männlichen, erfolgreichen Menschen nicht fragen?
Doch, das würde man auch fragen, aber nicht so schnell und glaube ich, nicht mit diesem Duktus dahinter oder sowas. Ja. Ich finde, es ist.
Aber Markus, dir traue ich diesen Duktus gar nicht zu, ehrlich gesagt. Also ich dachte, du würdest das auch gefragt haben, wenn wir genau die umgekehrte Rolle hätten. Und Christian wäre der weiter vorne steht. Und ich bin mal dabei, hätte ich jetzt gedacht, dass du mich auch gefragt hättest, wie ist das für dich, so ein bisschen als Sidekick wahrgenommen zu werden. Daher habe ich da jetzt gar keine genderspezifische Frage drin wahrgenommen, sondern einfach nur so, dass das nach außen hin bei uns ein bisschen ungleicher verteilt ist.
Ja, da schwingt noch was anderes bei mir mit in der Frage. Das schiebe ich noch mal hinterher. Das ist vielleicht noch schlimmer, keine Ahnung. Wie ist das mit Neid?
Zwischen uns?
Ja, bei dieser Erfolgsgeschichte gibt es einen Neidaspekt. Gibt es ein, ach, hätte ich auch gerne gehabt. Redet man darüber? Oder ist das so etwas, was in der Persönlichkeit vielleicht gar nicht angelegt ist, sodass das gar kein Thema bei euch ist? Vielleicht ist das auch eine viel zu private Frage.
Nee, ich glaube nicht. Ich muss noch mal genauer drüber nachdenken, aber Neid als solches kann ich deswegen so richtig nicht empfinden, weil ich ja ständig sehe, dass das mit Dingen einhergeht, die ich zum Beispiel nicht will. Also ich scheue mich manchmal mehr als Franka, spontan in der Öffentlichkeit zu sein oder was vorhin schon angeklungen ist mit der Kritik, bin da manchmal empfindlicher. Da bin ich froh, dass sie vorne steht und nicht ich. Ne? Darauf kann ich ja nur schlecht neidisch sein.
Guter weißt Punkt.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, guter Punkt. So. Neid hat ja auch was damit zu tun, ob man ein ähnliches Ziel vielleicht verfolgt und ob man das auch erreicht oder nicht erreicht. Ja. Stimmt.
Ich finde Neid immer so ein interessantes Gefühl. Also ich habe es zwischen uns noch nie wahrgenommen. Ich glaube, du hast das auch noch nie verbalisiert. Aber ich denke immer, wenn man auf irgendwas neidisch ist, ist das ja eine total interessante Botschaft, dass man dahin will, wo der andere gerade steht. Genau. Und da denke ich dann wiederum, ja, das könnte Christian ja jederzeit. Ja. Also das könnte er ja, wenn er ein eigenes Buch alleine schreiben will, mach doch. Wenn du einen eigenen Podcast starten willst, go ahead. Also könnte er ja jederzeit.
Das ist interessant. Ne? Machen wir uns einen Schritt weiter auf die Reise, und zwar im wahrsten Sinne. Ihr habt die Koffer gepackt. Die Hälfte der Sachen sind vielleicht, oder ich weiß nicht wie viel, in diesem Auto, in dem wir gerade sitzen. Ihr geht auf große Fahrt.
Du glaubst, die Hälfte unserer Sachen ist in diesem Auto?
Nein, noch nicht, nein. Ich finde, es ist jetzt schon relativ eng.
Ja, ja, das ist eine sehr große Doppelgarage. Ja, das ist unter das Dach voll.
Und die kommen alle mit, die Sachen?
Nein, die bleiben in dieser Doppelgarage. Also. Also die Hälfte unserer Sachen passt niemals in dieses Auto.
Warum entscheidet man sich mit einem, ist das ein Wohnmobil? Ja, ist ein Wohnmobil, kleines Wohnmobil.
Ja, genau.
Warum entscheidet man sich, mit einem Wohnmobil auf Reisen zu gehen? Also warum macht man dieses, für mich ist es ja, also ich mag das total gerne, auch das Bild mag ich so gerne, aber es ist ja irgendwie auch so richtig deutsch, das komplette Haus sozusagen noch mit den kleinen Häkelgardinen in Miniaturformat mobil zu mitnehmen zu haben, damit man auch wirklich alles dabei hat, was man braucht. Entspricht total meiner Persönlichkeit, finde es aber gleichzeitig auch total weird. Warum macht ihr das?
Also ich möchte sagen, dass wir keine Häkelgardinen haben.
Noch nicht.
Vielleicht. Ich verstehe natürlich, wir sind eins vor Partner Anorak. Das ist einfach die Wahrheit. warum machen wir eigentlich das? Also eigentlich ist es nur so gewesen, dass unser vorheriges Auto aus Altersgründen verstarb. Und wir wollten ein weiteres großes Auto, ein großes, unkompliziertes Auto, das wir vollstopfen können, wenn wir zum Beispiel nach Finnland in den Urlaub fahren. Und wie sich das dann so entwickelt hat, dass plötzlich aus dem großen Auto ein Van wurde, weil wir dachten, ach, so eine Toilette dabei zu haben, ist ja auch ganz praktisch. Und ein Arbeitsplatz, um Podcasts aufzunehmen, wäre doch auch super. Und eine kleine Stelle, wo man Kaffee kochen kann. Und zack, waren wir beim Van.
Aber da ist doch jetzt ein Bild, da habt ihr doch sozusagen eine Sehnsucht hier manifestiert, oder nicht?
Ja, durchaus.
Aber was ist das?
Das Reisen wollen, das Wegwollen, das Orte wechseln wollen, meinst du?
Ist das Reisen? Geht's ums Reisen?
Ha.
Kann man sich auch ins Auto setzen und von einem Airbnb zum nächsten fahren? Ich glaube, das ist noch was anderes hier.
Ja, aber im Grunde genommen wollen wir das ja durchaus auch machen. Also wir wollen ja nicht nur im Campervan wohnen. Wir wollen ja durchaus auf unserer Reise Orte lange besuchen. Das war der Ursprungsplan. Mindestens 4 Wochen an einem Ort zu sein, um den verstehen zu können, mehr verstehen zu können als 2 Wochen Strandurlaub. Und dass das mit dem Van so eskaliert ist, das lag daran, dass die gedachten Ortschaften sehr weit auseinander waren, und dann, wenn dann 1000 oder 1600 Kilometer dazwischen liegen,
so, ne?
Dann dachten wir, müssten wir vielleicht irgendwo schlafen in der Zeit, und wenn es Lappland wäre, dann dachten wir könnten nachts nicht raus.
Wegen der Schlangen und der Bären. Wegen der
genau, weil es die dann nur
liebe Zuhörerinnen gibt. Und Zuhörer, so. Ihr hört jetzt gerade den verzweifelten Versuch eines Psychiaters, mir klarzumachen, es handelt sich hier um eine Aneinanderreihung von praktischen Gründen.
Das ist absolut nachvollziehbar, Markus, in unserem Kopf. Wir brauchten diesen Wagen, merkst du das nicht?
Doch, es gibt nur diesen Wagen als Lösung. Schwingt denn, aber fährt ein Traum dabei?
Ja, unbedingt.
So,
unbedingt.
Bitte.
Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, das erste Auto im Leben bekommen zu haben.
Ja.
Das Gefühl von Freiheit.
Oh ja.
Und am besten, du fährst gleich mal eine Runde. Einfach nur mal Straße vor und zurück. Und du stehst hier drinnen auf und gehst von deinem Fahrersitz mal nach hinten an den Kühlschrank, ins Schlafzimmer. So. Ja. Und sofort wirst du nochmal spüren, dass das eine besondere Art von Freiheit ist. Es dauert relativ lange, behaupte ich, häufig für ein Leben rauszukriegen, was man wirklich gerne mag. Und es hat auch eine ganze Zeit gedauert, bis ich zum Beispiel für mich begriffen habe, ich mag nicht das und das, sondern ich mag das Alternieren. Ich mag da den Wechsel zwischen Dingen. Das betrifft auch Orte. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als Orte zu wechseln. Und um Orte zu wechseln, von Standort zu Standort und von Blickwinkel zu Blickwinkel, gibt es nichts Besseres als ein Auto, in dem man auch mal schlafen kann. Oder?
Ich finde das total toll und ich finde das Beispiel mit dem ersten Auto gut. Ich finde das Beispiel mit dem ersten kleinen WG-Zimmer, wo man vielleicht mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner in unmöglichen Zuständen eigentlich, aber trotzdem so toll und so liebevoll Zeit verbracht hat. Und das ist sozusagen in späteren Jahren sowas Ähnliches.
Ja, genau.
Und das ist natürlich wunderbar. Also.
Und alle Leute, die du fragst, ne? Ich habe mich jetzt mit mehreren Leuten drüber unterhalten, die zu Hause so machen, so oh, Mimimi, Rückenschmerzen, Lattenrost, nee, und ich brauche eine besondere Matratze und so. Die schlafen alle in ihrem Van wie die Babys. Alle sagen, oh, das ist mein Kokon, da fühle ich mich so wohl.
Also ihr macht offensichtlich alles richtig.
Wobei, das hat einen regressiven, also der Psychiater sagt, einen regressiven Aspekt auch.
Irgendwas mit der Kindheit.
Ja, also das ist Zurückfallen in kindliche Gefühle oder Verhaltensweisen oder so.
Weil?
Hast du als Kind mal eine Höhle gebaut, eine Decke über den Tisch geworfen und dich da reingeschmuggelt?
Ja. Und ich habe nicht gepodcastet.
Und jetzt guck mal nach da hinten. Und kannst du dir vorstellen, wenn es dunkel ist und du machst die Markisen runter, es ist klein, es ist kuschelig und es ist ein bisschen wie in deiner eigenen Höhle.
Ja, ja.
Und der Regen prasselt aufs Dach vielleicht oder du machst das Fenster auf und hörst Vögel zwitschern. Das ist schon schön, das ist und cozy. Sehr schön, Das ist wie Höhle bauen.
Wie gesagt, ich finde das ja selber ganz, ganz toll und ich kann es auch total verstehen. Ich glaube aber, dass es auch, wahrscheinlich ist es auch total schön, dass ihr es zu zweit beziehungsweise tatsächlich auch zu dritt macht. Es kommt ja noch ein Familienangehöriger dazu. Aber das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, oder? Das ist so jetzt für mich so ein bisschen die Aussage, warum ich das noch nicht gemacht habe, weil ich glaube, alleine hätte ich da jetzt keinen Bock drauf.
Ja.
Vielleicht, aber ich denke drüber nach.
Ja,
weiß ich nicht. Käme auf den Versuch drauf an.
Ja, Franke hat neulich in einem Podcast etwas sehr Schönes gesagt, das hat mich dazu veranlasst, tatsächlich das nochmal in Frage zu stellen. Und zwar ging es darum, dass du sagtest, Franke, man muss es ja auch nicht immer auf die Ewigkeit denken.
Ja.
Man kann ja auch Dinge einfach ausprobieren und dann kann man irgendwie nach 6 Wochen sagen, nee, das ist es einfach nicht.
Ja, total.
Wir biegen jetzt hier mal an einer anderen Stelle ab. Das Auto wird zurückgegeben, weil man es nur gemietet hat oder verkauft man wieder und die Welt dreht sich weiter. Das eigene Leben wird dadurch nicht kaputt gehen. Und das fand ich tatsächlich so naheliegend diese Aussage auch ist, fand ich das nochmal irgendwie ganz spannend. Und vielleicht, mal sehen, ich fahre euch dann hinterher. Ich winke dann. Was ich mich aber gefragt habe, ihr seid gerade so erfolgreich. Ist das ein guter Zeitpunkt? Also ist diese Überlegung, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, das Land zu verlassen und nicht in die nächste NDR-Talkshow eingeladen werden zu können, weil ihr einfach irgendwo in Timbuktu sitzt? Ist das eigentlich ein guter Zeitpunkt? Oder gibt es eh keinen guten Zeitpunkt?
Darf ich auch da was Persönliches erzählen? Mein Dad hat gearbeitet bis zum letzten Tag der Rente. Dann innerhalb des darauf folgenden Jahres wurde er schwer krank und hat all das nicht nutzen können, von dem er dachte, ab da mache ich das dann. Und das hat ein Stück weit auch zum, nicht nur zur Erkenntnis, sondern auch zum Bewusstsein geführt, dass Leben immer auch jetzt ist. Man darf nicht blauäugig sein und nichts für die Zukunft machen irgendwie. Aber Leben findet auch immer jetzt statt. Und es gibt so ein paar Sachen, die man mit knapp unter 50 vielleicht besser noch macht, als mit über 70.
Ja, und das gehört auch so ein bisschen zu meiner inneren Verweigerungshaltung. Eventuell bin ich da auch etwas sperrig, aber ich möchte mich nicht an solchen Vorgaben orientieren oder jetzt denken, dass ich irgendetwas, was ich jetzt machen kann und was für mein Leben eine große Bedeutung hat, nicht mache wegen einer NDR-Talkshow. Also nichts gegen eine NDR-Talkshow, ich komme gerne, wenn es passt, so. Aber da werde ich nicht mein Leben drum drehen, um noch erfolgreicher zu sein oder den Erfolg zu halten. Ich meine, Podcasten ist ein Medium, das funktioniert zum Glück auch ohne die Talkshow, ne? Also so. Ich empfinde das als ganz großes Glück, dass wir von unterwegs arbeiten können. Und schreiben kann ich auch von unterwegs. Und meine Radiobeiträge und alles, was ich mache, kann ich auch von unterwegs machen.
Das muss man ja, das stimmt, das muss man da reinrechnen. Es ist ja nicht so, dass ihr jetzt ins Nichts verschwindet und irgendwie 3 Jahre auf dem Mond seid und man nichts mehr von euch zu hören bekommt, sondern ihr arbeitet ja auch weiter und ihr bleibt weiter in Verbindung. Nur bestimmte Präsenztermine würden dann eben nicht möglich sein oder vielleicht ein bisschen umständlicher, weil man dann eben eine längere Reise nochmal auf sich nehmen muss, um vielleicht doch zu einer Produktion irgendwie, das ist ja nicht unmöglich. Aber das beantwortet so ein bisschen, das schließt ja ein bisschen an die Frage an, die ich vorhin gestellt habe mit dem Erfolg, ob durch den Erfolg sich was verändert hat. Und das finde ich ganz vorbildlich von dir, Franka, dass du da sagst, da bin ich ein bisschen sperrig und da habe ich gar keine Lust drauf, mich dort von dem Erfolg sozusagen in die Pflicht nehmen zu lassen, um dann solche Engagements oder sowas anzunehmen.
Es gibt auch noch einen relativ wichtigen Unterschied zu anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit oder auf Bühnen stehen. Wir haben, jetzt bin ich mal ganz frech, sowas wie einen richtigen Beruf. Das heißt,
wir sind ja gar keine,
was du gesagt hast, selbst Franka nicht richtig prominent.
An dieser Stelle reise ich ab.
Das ist nicht so. Aber es gibt keine Not auf Berühmtheit, auf finanzielle Sicherheit, dadurch, dass irgendwelche Veranstaltungen stattfinden müssen oder so. Ich bin Arzt, Franka ist Psychotherapeutin. Wir können das jederzeit machen. Ich kann übermorgen ins nächste Krankenhaus gehen und arbeiten. Und ich habe das ja meinen letzten Dienst vor 2 Wochen beendet.
Weißt du, aber da sitzen halt nicht 400 Leute und klatschen dir zu.
Aber das ist auch nicht, also das stimmt, aber dafür...
Steht dir nicht auf.
Nein,
das ist nicht eure Motivation.
Nee, genau. Das haben wir jetzt gemacht. Das war eine super tolle Erfahrung, aber das ist nicht unser berufliches Ziel je gewesen. Und das ist auch nicht das, wovon wir leben und wofür wir leben.
Es ist so lustig, wenn wir darüber reden und ihr mich immer so anguckt wie ein Auto. Ist euch das nicht bewusst, dass in diesem öffentlichen Medienzirkus das eine ganz klassische und übliche Motivation ist?
Doch, bewusst ist uns das.
Okay.
Aber für uns selber
fühlen können wir das nicht.
Nee, das ist ja auch gut so. Ja, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass eben Menschen genau so handeln, wie ich es vielleicht gerade beschrieben habe.
Ja, das stimmt.
Das sorgt doch schon mal für Irritationen bei den, wie soll man das sagen, den Buchenden oder den Anfragenden.
Ja. Bei den Medienleuten, die mit euch zusammenarbeiten, die werden das manchmal nicht verstehen können, wie ihr reagiert. Ja. Denken so, was machen die? warum sagt sie jetzt nein?
Ja. Also ich meine, ich habe ja tatsächlich seit inzwischen 2 Jahren sogar eine Agentin, eine Managerin, die kennst du ja auch, die Anke Lönne, die das auch so ein bisschen versucht, in vernünftige Bahnen zu lenken.
Dich?
Mich in vernünftige Bahnen zu lenken. Und die Anke sagt immer, also das Codewort ist, ich sterb nicht, wenn du es nicht machst, aber gut wär's schon.
Dabei muss man aber sagen, dass Anke eine ganz untypische Medienmanagerin da ist mit ganz anderen Werten auch unterwegs
ja,
ist.
Ja, also genau, Anke, deshalb passen wir super.
Ja, und sie passt eigentlich auch gar nicht so richtig in diesen Medienzirkus und deswegen, also das ist sozusagen auch eben ihre Qualität.
Ja.
Und sie kann toll Kuchen backen.
Ja, das stimmt auch.
Mut oder Freiheit, Franka?
Ich finde, das gehört zusammen.
Christian?
Mut zur Freiheit. Also ich weiß nicht, ja, das geht.
Ich bin dankbar für die Antwort, dass es zusammengehört. Ich habe mir überlegt, ist Mut vielleicht die Währung der Freiheit?
Goethe hat es gesagt, zu allem Großen ist der erste Schritt der Mut. Und wenn du Freiheit in irgendeiner Weise leben willst, braucht das ganz viel Mut, um bestimmte Dinge nicht mehr zu machen oder dich von bestimmten Dingen loszusagen, oder?
Aber dann ist der Mut das Umzu, ne?
Ja.
Um frei sein zu können, Freiheit erleben zu können?
Finde ich schon.
Kleiner philosophisches
Quartett hier. Ich überlege gerade. Frei zu sein bedarf es wenig. Außer Mut. So heißt das Lied vielleicht nicht. Aber woran spürt man denn Freiheit? Persönliche Freiheit, ne? Also.
Dass man Nein sagen kann, dass man Entscheidungen treffen kann.
Und zum Nein gehört häufig Mut. Ja. Zu einer Entscheidung gehört häufig Mut. Zu außergewöhnlichen Dingen gehört häufig Mut. dass ich mit auf einer Bühne gestanden habe oder das auch mitgehe, das ist aus der Komfortzone kommen. Da hat mich Franka, die schubst mich immer ganz gerne aus der Komfortzone. Und es ist eine Erlangung von Freiheit, tatsächlicherweise. Also, dass der Mut, zu dem sie mich geschubst hat, wieder mal Seminare zu geben oder mit auf die Bühne zu gehen oder jetzt mit dem Auto loszufahren, das ist durchaus Mut. Und Freiheit war immer das Ergebnis davon, ja. Ein höherer Freiheitsgrad.
Und jetzt stelle ich mir die Frage, ist Mut eine, kann ich das erlernen? Ist das sozusagen eine Tätigkeit? Oder ist das mir mitgegeben und damit ist das Thema durch?
Nee, ich glaube, dass man das total lernen kann. Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, dass viele Leute von sich selber glauben. Die beobachten sich selber und denken, nee, ich bin halt nicht so der mutige Typ. Ne?
Genau.
Oder nee, das kann ich halt nicht so gut. Und dabei übersehen, dass sie ja als Persönlichkeit und Person nie fertig sind und dass wir uns unser ganzes Leben lang sehr verändern können, auch in Richtungen, in die wir eigentlich lieber möchten. Und ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage auch nicht, dass das ganz schnell geht. Aber ich finde das manchmal richtig tragisch. Und das habe ich in der Praxis natürlich allzu oft erlebt, dass Leute sagen, ja, so bin ich eben. Und das ist halt totaler Quatsch. Niemand ist irgendwie, sondern wir sind immer im Prozess und wir können uns entwickeln und auch mutiger zu werden oder selbstbewusster zu werden oder selbstfürsorglicher zu werden oder sich selbst zu priorisieren im Leben, aber dafür auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen, anderen gegenüber. Klar kann man das lernen. Also ich würde behaupten, ich selber habe das ja auch nicht von Anfang an so gehabt, sondern entwickelt.
Oder? Es ist für manche Sachen immer weniger Mut notwendig, weil wenn Mut die Überwindung von Angst ist, dann kann man man kann lernen, dass man Ängste überwinden kann. Nochmal, nochmal, nochmal. Und dann wird es mit jedem Mal etwas weniger. Eine neue Angst erfordert wieder genauso viel Mut. Aber auch da vielleicht die Erfahrung, dass genau. Es gut wurde. Wenn man die 5-mal gemacht hat, warum nicht ein 6. Mal?
Also wenn ich mir geglaubt hätte, ja, ich bin halt schüchtern, ich bin halt zurückhaltend, ich kann halt keine Referate halten, ich kann halt leider nicht in der Öffentlichkeit sprechen, dann würde ich ja heute noch wie die Studentin damals in dem Seminarraum jedenfalls keine Podcasts machen.
Aber da hast du ja, das habe ich in einem Podcast-Interview gehört von dir, da hast du ja eine ganz gute Rechnung aufgestellt nach dem Motto, wenn es andere hinbekommen, dann habe ich die Chance, das selber hinzubekommen. Und wenn ich davon einen Gewinn habe und ich möchte das machen, dann kann ich das auch machen. Und dann mache ich das auch. Ich meine, du hast eine Kneipe mit Anfang 20 irgendwie aufgemacht. du hast das Psychologiestudium eigentlich eher durch Zufall bekommen, weil du hast eine Zusage bekommen, einen Podcast gemacht und so weiter. Also, dass du mutig bist, komplett außer Frage, hast gute Erfahrungen offensichtlich damit auch gemacht. Das, was ich gerade beschrieben habe, sind das Zufälle? Im Leben? Glaubst du an Zufälle?
Ja, ich sag mal so, das ist, glaube ich, in meinem Leben ein bisschen Fluch und Segen gewesen, dass ja meine Mutter recht früh verstorben ist. Da war ich ja noch jung, 13 Jahre alt, hatte einen jüngeren Bruder und nicht so einen engen Kontakt zu meinem Vater, weil meine Eltern zuvor getrennt waren und habe im Grunde einfach durch dieses Schicksal super früh lernen müssen, ganz viel Verantwortung zu übernehmen. Also Verantwortung übernehmen ist, also man könnte aus psychotherapeutischer Sicht auch sagen, frühe Parentifizierung, also in Rollen zu kommen, für die man eigentlich zu jung ist und Verantwortung zu schultern, die man eigentlich nicht tragen müsste, das ist mir sozusagen mitgegeben worden und deshalb habe ich das auch nie gescheut und deshalb kam mir das mit meinen Anfang 20 auch gar nicht so komisch vor, dass ich dachte, hier diese Kneipe, in der ich hier arbeite, und
kann
sowieso
ich
alles regeln. Ich mache doch eh alles. Also wo andere Leute Angst hätten vor Verantwortung, das kenne ich gar nicht. Oder auch eben so jung Mutter zu werden. Viele Leute haben Angst vor Verantwortung. Und das ist ein für mich komplett unbekanntes Gefühl. Also ich denke immer, ja, wer wenn hier keine Verantwortung übernimmt, dann mache ich das halt. Ne? Und wer soll für mich Verantwortung übernehmen, wenn nicht ich? Natürlich. Und
machst du die Sachen kleiner dadurch?
Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch naiv. Vielleicht bin ich auch bescheuert, denke ich manchmal, dass ich immer denke, ja, das klar. Ich denke wirklich, na, wenn andere Leute ja offensichtlich dazu in der Lage sind, dann ist es ja machbar. Das ist ja schon mal Punkt 1. Punkt 2, ich habe Gelegenheiten gesehen, ne? Also zum Beispiel die Kneipe, in der ich gearbeitet habe als Studentin und viel Zeit da verbracht habe und dachte, okay, habe ich jetzt durchgespielt. Next Level wäre jetzt.
Mach ich selbst.
Wir machen das.
Ja.
Genau. Und Ich weiß jetzt gar nicht, sind das Zufälle oder sind das einfach gute Gelegenheiten, bei denen ich dann zugreife, weil ich es mich traue, weil ich dann denke, ja, mein Gott, es kann ja kein Hexenwerk sein, das machen ja andere Leute auch. Okay. Und dann mache ich mich dran, was ist denn dann dafür zu tun? Was muss ich für Kurse belegen bei der IHK? Was ist eine Gesundheitsprüfung? Ja. Wo, mit wem muss ich beim Ordnungsamt sprechen? Bla bla bla, da mache ich die ganzen Sachen. Ja, und dann hast du eine Kneipe. So, mach doch.
Jetzt bringe ich noch so ein großes Wort mit rein. Und wir sind auch fast am Ende. Glück? Gibt es Glück? Spielt Glück da mit rein?
Also, ja, Glück ist ja auch sowas wie eine Haltungsfrage, ne? Da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, weil meine Mutter, bevor sie verstorben ist, hat mir immer gesagt, und das ist einer von meinen sehr guten Glaubenssätzen, sie hat gesagt, erstens, ich bin ein Sonntagskind, ich habe immer Glück. Und wenn man das von klein auf erzählt bekommt, glaubt man es halt auch irgendwie. Und ich glaube, dann sind natürlich auch tragische Sachen in meinem Leben passiert, von denen man jetzt meinen könnte, das war vielleicht nicht so glücklich. Aber trotzdem habe ich diese Grundhaltung zu denken, ach guck mal, was ich da wieder für ein Glück hatte oder da eine tolle Gelegenheit oder dass ich diesen Mann kennengelernt habe und dass wir gleichzeitig am gleichen Ort waren, da denke ich dann schon, wow, ich habe außergewöhnlich viel Glück. Aber vielleicht ist es auch einfach die Haltung, das dann auch so zu sortieren, alles, was einem passiert.
Das strahlt sie mich an.
Ich glaube eher an Zufälle und bin naturwissenschaftlich überzeugt, könnte man sagen. Aber manchmal gibt es so Dinge, unsere Begegnungen, da hat man das Gefühl, es muss irgendwie schicksalhaft sein. Also es ist irgendwie dieses Gefühl, es gibt auch ein kleines Zentrum im Gehirn, das für religiöses Empfinden
zuständig. Jetzt erklärt zuständig. Das wieder medizinisch. Ne?
Ja. Das springt dann da irgendwie an und sagt, das kann kein Zufall sein. Ja, so Gefühle gibt's.
Ich finde das aber schön, dass du das sagst und ich habe da noch ein bisschen Hoffnung. Weil ich glaube tatsächlich eben auch so, dass es irgendwie einen Sinn macht. Ich weiß nicht, was für einen Sinn vielleicht, aber ja. Und wenn ich so zwei NaturwissenschaftlerInnen vor mir sitzen habe, ist das ja nicht so einfach mit dem Thema Glück und Zufall und Schicksal und so weiter. Aber das ist ein Thema, das machen wir heute nicht auf. Abschließend die größte Frage überhaupt. Warum macht ihr das alles? Was ist euer Leitmotiv? Was ist euer Leitstern? Was ist euer Plan im Leben?
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Das, was ich beruflich mache, das gilt sowohl für meine Tätigkeit als Psychotherapeutin als auch für den Podcast, ist wirklich mein Bestreben, dass ich denke, es gibt so viele Dinge aus der Psychologie, von denen ich das ganz tragisch finde, dass die quasi immer nur im Zwiegespräch hinter therapeutischen Türen vermittelt werden. So viel Wissen, wo ich denke, das müsste schon in Schulen vermittelt werden. Selbstmanagement, Selbstfürsorge, einfach ganz viel Kenntnisse, auch woran erkenne ich überhaupt, dass ich eine Depression habe und so. Also ich möchte eigentlich am liebsten mein Wissen teilen, damit Menschen zu Experten und Expertinnen für sich selbst werden. Ich bin manchmal bestürzt, wie Leute sich selbst gegenüberstehen und nur Fragezeichen in den Augen haben und gar keine Ahnung haben, warum sie denken, was sie denken oder warum sie handeln, wie sie handeln und warum sie sich jetzt gerade so fühlen. Und sie wissen es wirklich nicht. Es fühlt sich für die an, wie Wetter kommt und geht. Und sie können gar keine Zusammenhänge herstellen. Und da, ich glaube, das ist so mein Bestreben überhaupt. Also ich bin ja auch teilweise als Dozentin, teilweise als Supervisorin. Also ich vermittle gerne Wissen. Das macht mir unglaublich viel Freude und ich finde es wichtig. Da sehe ich richtig Sinn in dieser Tätigkeit. Und was mein Leben, also und das zeichnet natürlich einen großen Teil meines Lebens aus, aber was so mein eigenes privates Leben angeht, habe ich viel dafür getan, unterm Strich, mich auch erst dann zufrieden zu geben. Und damit meine ich Christian, meinen Mann, eine gute Familie zu haben. Also eine gute Familie, gute Beziehungen, eine gute Partnerschaft zu haben, aber eben auch meinen Kindern eine gute, sichere Familie anbieten zu können sozusagen. Und das war auch nicht leicht und das war auch nicht von Anfang an so. Ist mir auch überhaupt nicht in den Schoß gefallen, gar nicht. Deshalb gibt es ja den Scheidungspodcast. Aber das ist privat mein wichtigstes Ziel, gute Beziehungen.
Und Christian, gibt es ein Leitthema bei dir, ein Motiv?
Ich glaube, zwei Dinge bereiten mir einfach letztlich wahnsinnig gute Gefühle. Und das ist zum einen Erkenntnisgewinn. Ich liebe neue Erkenntnisse zu haben, prozesshafte Gespräche zu führen, was Neues zu lernen. Bin unfassbar neugierig. Es macht erstmal einfach nur ein gutes Gefühl und es macht ein wahnsinnig gutes Gefühl, jemand anderem irgendwie zu helfen. Das hat mich auch zum Arztberuf geführt, aber das war schon zu späteren Kindertagen früher Jugend so, dass ich als Berater von Freunden und so weiter herangezogen wurde, wenn es irgendwelche Probleme gab, Beziehungsprobleme. Dann hieß es so, ja, geh zu dem und frag den, der kennt sich aus. Das stimmte überhaupt nicht. Ich kannte mich gar nicht aus. Ich habe es nur gerne gemacht. Aber das hat sich so durchgezogen. Ich kann gar nicht sagen, ich kenne es gar nicht anders. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn es sowas gäbe wie Schicksal oder Gott oder so, dann hat er mich an diese Stelle gesetzt und da passe ich wie ein Puzzleteil gut drauf. Und dann fülle ich die halt jetzt auch aus. Das ist so gut ich kann. Das finde ich eine wirklich schwere Frage. Es ist ein bisschen mehr als das Leben instinktiv vor sich hinleben und trotzdem ist es so eine Art von den Weg beschreiten. Es gibt so einen schönen Satz, den hat mir mal ein Patient gesagt. Er hat gesagt, dem Gehenden schiebt sich die Straße unter die Füße. Und das fand ich irgendwie großartig. Und so bleibe ich gehend. Tu die Dinge.
Und was für ein schönes Bild, wo ihr euch bald auf den Weg machen werdet, mit eurem Wohnmobil gemeinsam die Welt zu erobern. Schöner hätte der Podcast in dieser Stelle nicht enden können. Vielen Dank, Franka. Und vielen Dank, Christian, für die Gastfreundschaft und die Offenheit.
Danke, Markus.
Danke.
Ja, und nach dem Interview, da haben wir dann noch ein kleines Picknick in dem Wohnmobil gemacht und das war total gemütlich und total schön. Und mit drei erwachsenen Menschen und meine Hündin Emma war ja auch noch dabei, war es wirklich richtig eng. Das hatte mitunter was vom Tetris-Spielen. Also jeder musste genau überlegen, in welche Richtung er sich bewegt, damit die andere Person da irgendwie vorbeikam und so. Aber es war wirklich lustig. Und bei unserem Abschied war ich dann fast versucht zu sagen, Mensch, ihr beiden, ihr werdet uns fehlen, aber das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Die beiden werden ja weiterhin podcasten und weiterhin sichtbar sein. Am Ende bekommen wir vielleicht sogar von Franka und Christian noch mehr mit, als wir vorher schon mitbekommen haben oder erfahren noch mehr aus ihrem Leben, als wir das eh schon tun. Ich freue mich jedenfalls auf ihre Reise und auf die Einblicke, die wir bekommen werden. Apropos fehlen. Ich habe ja die Folge mit dem Spiel Ich packe meinen Koffer begonnen. Und das mache ich jetzt tatsächlich auch wirklich. Ich packe meinen Koffer. Allerdings muss ich noch ein bisschen warten, bis es in den Urlaub geht. Ich freue mich aber auf einen wirklich entspannten Sommer. Betonung liegt hier auf entspannt. Ich möchte mich mal wieder dem spontanen Leben widmen. Das habe ich lange nicht getan. Und das muss jetzt einfach mal wieder sein. Und das geht natürlich am besten mit möglichst wenig Verpflichtungen. Es fühlt sich zwar komisch an, aber das war der Deal mit mir selbst am Jahresbeginn. Ich hatte mit mir vereinbart, dass ich zum ersten Mal richtig regelmäßig podcaste und zwar eine Folge alle 2 Wochen. Habe ich übrigens auch von Franka damals übernommen. Die hat irgendwie nochmal darüber gesprochen, dass es auch so einen Punkt gab, wo sie unsicher war, ob sie weitermachen sollte und wie und so. Und dann hat sie sich nochmal richtig committed. Und das habe ich auch getan. Und das habe ich tatsächlich in diesem Jahr durchgezogen. Bin ich total stolz drauf und freue mich auch sehr darüber. Und die Belohnung dafür war, ich mache eine Sommerpause. Und die beginnt jetzt. Und sie endet wahrscheinlich Ende August. Dann geht es mit meinem Podcast der Interviewhelden weiter. Und du weißt ja, du hast mitgezählt, es fehlt noch ein sehr prominenter Gast auf meiner Wunschliste für dieses Jahr. Da es noch nicht sicher ist, ob es wirklich klappt, bin ich noch sehr, sehr gespannt. Natürlich mache ich in meinem Job als Moderator und als Medien- und Interviewtrainer nicht bis September Pause, das ist auch klar. Wenn du dir also Unterstützung wünschst, um bessere Fragen zu stellen im Interview oder bessere Antworten als Expertin im Interview zu geben, dann melde dich gerne bei mir, dann sprechen wir zusammen, wie ich dich unterstützen kann und dann legen wir direkt los. Wenn du dich vorab informieren möchtest, was zum Beispiel mein Programm Interview Shift oder der Aircheck ist, habe ich auf meiner Seite ganz genau beschrieben. Da gehst du einfach online auf tirock-training.de und dort findest du alle relevanten Informationen. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Sommer, eine gute Zeit. Wir hören uns wieder.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.